Ich hätte gern gewusst, warum Sie Ihre Geschichte erzählt haben, wo doch der alte Nomade gesagt hat, dass Sie sie vergessen sollen. Es ist nicht mehr meine Geschichte. Jedes Mal, wenn ich von dem erzähle, was ich erlebt habe, ist mir, als berichtete ich etwas, was mir vollkommen fern ist. Was in der Gegenwart bleibt, ist nur die Stimme, die zu mir spricht, und das Gefühl ihrer Anwesenheit und die Mission, die es zu erfüllen gilt. Und warum bist du immer mit der Journalistin hergekommen? Wir wollten uns mit Neuem, Unbekanntem füllen. Ich bin noch dabei, mein unbekanntes Potenzial zu entwickeln, doch ich brauche Verbündete, Menschen, die auch keine Geschichte mehr haben. Wie Sie. Nun bekomme ich Lust, diesen Unbekannten meine Geschichte zu erzählen und mich so langsam von meiner Vergangenheit zu befreien. Aber es ist schon spät in der Nacht, ich muss am anderen Morgen früh aufstehen, weil mir der Arzt die orthopädische Halskrause abnehmen will. Ich frage Michail, ob ich ihn ein Stück mitnehmen dürfe, aber er lehnt ab. Er müsse noch ein wenig gehen, weil er in dieser Nacht so große Sehnsucht nach Esther habe. Wir verlassen die Gruppe und gehen zu einem Boulevard, um dort ein Taxi anzuhalten. Ich glaube, Esther hat recht, sage ich. Wenn man seine eigene Geschichte erzählt, befreit man sich von ihr. Ich bin frei. Aber beim Erzählen begreift man auch, und darin liegt das Geheimnis, dass einige Geschichten in der Mitte unterbrochen wurden. Diese Geschichten bleiben gegenwärtiger, und solange wir das Kapitel nicht abschließen, können wir nicht zum nächsten übergehen. Was sind unterbrochene Geschichten? Esther ist nicht hier. An einem bestimmten Punkt konnte sie den Prozess, der darin besteht, alle Trauer aus sich herauszulassen und der Freude zu erlauben, zurückzukehren, nicht zu Ende führen. Sie kann sich nicht allein entwickeln. Entweder hört sie auf zu lieben, oder sie wartet darauf, dass ihr Geliebter sie einholt. Und genau das tut sie. Ich weiß. Aber wenn es nach mir ginge, würden wir erst zu ihr gehen, wenn die Stimme es erlaubt. Zagreb, Kroatien. Morgens um 6:30. Marie und ich stehen an einem gefrorenen Brunnen. Dieses Jahr weigert sich der Frühling zu kommen. Ich habe den ganzen Nachmittag Interviews gegeben und ertrage es nicht mehr, über das neue Buch zu reden. Nach den Interviews Abendessen mit den Verlegern. Das gehört zum Ritual. Am Tisch immer die wichtigen Persönlichkeiten der Stadt, die mich jedes Mal, wenn ich die Gabel zum Mund führe, unterbrechen, zumeist mit der Frage, woher nehmen Sie Ihre Inspiration? Nach dem Abendessen die übliche Tour. Sie wollen mir alles zeigen. Auf meinen Lesereisen habe ich fast alle Denkmäler, Museen, historischen Stätten der vielen Orte kennengelernt, in die ich kam, kann mich aber an fast nichts erinnern. Was bleibt, sind die unerwarteten Dinge, die Begegnungen mit den Lesern, die Bars, die Straßen, durch die ich aufs Gerate wohlgewandert bin, wie ich um eine Ecke bog und plötzlich etwas Wunderbares sah. Ich war zuvor schon in Zagreb gewesen und dieser Brunnen ist, obwohl er in keinem Reiseführer steht, für mich wichtiger als alles, was es sonst hier zu sehen gibt, weil er schön ist, weil ich ihn zufällig entdeckt habe und er mit einer Geschichte aus meinem Leben verbunden ist. Vor vielen Jahren, als ich jung war und die Welt auf der Suche nach Abenteuern durchstreifte, habe ich mich mit einem kroatischen Maler auf diesem Platz an den Brunnen gesetzt. Ich wollte in Richtung Türkei weiterreisen, eher nach Hause. Wir haben uns hier verabschiedet, 2 Flaschen Wein geleert und über alles geredet, was wir zusammen erlebt hatten. Und über Religion, Frauen, Musik, Hotelpreise, Drogen. Wir redeten über alles, nur nicht über die Liebe, denn wir liebten, ohne darüber reden zu müssen. Nachdem der Maler sich auf den Heimweg gemacht hatte, lernte ich ein Mädchen kennen. Wir waren 3 Tage lang zusammen, liebten uns mit aller Intensität, denn wir wussten beide, dass uns nur wenig Zeit blieb. Durch sie habe ich Einblick in die Seele dieses Volkes bekommen und ich habe das Mädchen nie vergessen, so wie ich auch diesen Brunnen und den Abschied von meinem Reisegefährten nie vergessen werde. Aus diesem Grund habe ich nach den Interviews, den Autogrammen, dem Abendessen, der Denkmälertour meine Verleger mit der Bitte verrückt gemacht, mich zu diesem Brunnen zu bringen. Wir fanden ihn nach fast einstündiger Suche. Ich bat um noch eine Flasche Wein und dann verabschiedeten Marie und ich uns von den anderen und setzten uns an den Brunnen. Schweigend hielten wir uns umschlungen, tranken und warteten auf den Sonnenaufgang. »Du bist immer zufriedener geworden«, sagte Marie in die Stille hinein, den Kopf an meiner Schulter. »Weil ich versuche zu vergessen, wer ich bin. Oder besser gesagt, weil ich nicht mehr das Gewicht meiner ganzen Geschichte mit mir herumzuschleppen brauche.« Ich erzähle ihr von Michaels Gespräch mit dem Nomaden. »Bei uns Schauspielern ist es ähnlich. Mit jeder neuen Rolle müssen wir aufhören zu sein, wer wir sind«, um die Figur zu leben. Aber am Ende sind wir verwirrt und neurotisch. Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, seine persönliche Geschichte aufzugeben? Hast du nicht eben gesagt, es ginge mir immer besser? Ich finde, du bist weniger egoistisch. Ich war froh, all diese aufgeregten Leute loszuwerden, diesen Brunnen zu finden. Aber das widerspricht doch dem, was du mir gerade gesagt hast. Der Brunnen ist Teil deiner Vergangenheit. Für mich ist er ein Symbol. Ich schleppe ihn aber nicht ständig in Gedanken mit mir herum. Es tut gut, ein zweites Mal hierher zu kommen. Aber an dem, was ich erlebt habe, hätte sich nichts geändert, wäre ich nicht wieder hergekommen. Ich verstehe, was du meinst. Ich ziehe meinen Mantel aus und steige auf den Brunnenrand. Sie fragt, was ich vorhätte. Komm mit zur Säule. Unsinn, es ist schon Frühling, die Eisschicht ist bestimmt nur ganz dünn. Ich muss bis dorthin gehen. Ich setze einen Fuß auf, die Eisschicht bewegt sich, zerbricht aber nicht. Und während die Sonne aufgeht, treibe ich eine Art Spiel mit Gott. Wenn es mir gelingen sollte, bis zur Säule und zurückzukommen, ohne dass das Eis bricht, nehme ich dies als Zeichen dafür, dass ich auf dem rechten Weg bin, dass seine Hand mich dorthin führt, wohin ich gehen soll. Du wirst ins Wasser fallen. Na und? Mir kann allenfalls kalt werden, aber das Hotel ist ganz in der Nähe und ich werde nicht lange frieren. Ich setze den anderen Fuß auf. Jetzt bin ich mitten im Brunnen. Das Eis löst sich am Rand, etwas Wasser schwappt an die Oberfläche, doch das Eis bricht nicht. Ich gehe auf die Säule zu. Hin- und Rückweg sind zusammen 4 Meter. Ich könnte ein kaltes Bad nehmen. Doch ich darf nicht an das denken, was passieren könnte. Ich habe bereits den ersten Schritt getan. Jetzt muss ich bis zum Ende gehen. Ich gehe, erreiche die Säule, berühre sie mit der Hand, höre es knacken, aber befinde mich noch auf dem Eis. Mein erster Impuls ist, zurückzulaufen, aber etwas sagt mir, dass meine Schritte dadurch fester, schwerer würden und ich ins Wasser fallen würde. Ich muss langsam im gleichen Rhythmus zurückgehen. Vor mir geht die Sonne auf. Sie blendet mich etwas. Ich sehe nur Maries Umrisse und die der Häuser und Bäume. Die Eisdecke bewegt sich immer mehr, am Rand schwappt Wasser hoch und überschwemmt die Eisoberfläche, aber ich weiß, habe die absolute Gewissheit, dass es mir gelingen wird, anzukommen. Ich gerate in eine Art Trance, eine Euphorie, bin wieder Kind, mache verbotene, unsinnige Dinge, aber es bringt mir ungeheuren Spaß. Verrückte Pakte mit Gott von der Sorte, wenn ich dies schaffe und so weiter. Zeichen, die nicht durch Äußeres hervorgerufen werden, sondern durch den Instinkt, die Fähigkeit, die alten Regeln zu vergessen und Neues zu schaffen.